Deutschlandfunk. Der Tag.
Und ich hoffe sehr, dass man endlich auch das Säbelrasseln in der Ukraine wirklich einstellt. Denn was ich dort vernehmen muss, auch an Schuldzuweisungen Deutschland, wegen der ja vernünftigen Absage an Waffenlieferungen, das schlägt manchmal doch fast den Boden aus.
Tja, aber viele haben auch gedacht, das, was Gerhard Schröder da gesagt hat, das schlägt dem fast den Boden aus. Säbelrasseln der Ukraine. Ende Januar war das aus seinem eigenen Podcast Gerhard Schröder, als schon über 200.000 russische Soldaten an der ukrainischen Grenze standen. Mittlerweile wissen wir, das war erst der Anfang der Selbstdemontage des Altkanzlers. Der Fall von Gerhard Schröder in den letzten 3 Monaten war atemberaubend. Heute hat er dann doch angekündigt, seinen Aufsichtsratschefposten beim russischen Ölkonzern Rosneft niederzulegen. Aber ändert das noch was? Über Schröder, die SPD und auch ein bisschen über Christine Lambrecht sprechen wir gleich. Vorher aber sprechen wir noch über Mali. Heute hat ja der Bundestag den Bundeswehreinsatz dort verlängert. Wie hat sich in Mali die Lage entwickelt in den letzten Jahren? Das ist jetzt Thema in der Tag im Deutschlandfunk an diesem Freitag, den 20. Mai 2022. Ich bin Philipp May. Hi. Der größte und gefährlichste Einsatz, den die Bundeswehr aktuell zu bestreiten hat, das ist der UN-Einsatz in Mali, die MINUSMA-Mission. Das Ziel, das Land, insbesondere den Norden, zu stabilisieren und die Zivilbevölkerung zu schützen. Seit 2013 ist die Bundeswehr da mit zurzeit ca. 1000 Soldaten und betreibt dabei vor allem militärische Aufklärung. Und jetzt hat der Bundestag das Mandat verlängert und aufgestockt auf bis zu 1400 Soldaten.
Wir wollen das weiterführen, wir wollen weiter dafür sorgen, dass das bisschen Sicherheit, das durch MINUSMA gewährleistet wird, dass es auch in Zukunft sein kann. Diese ganz klare Botschaft senden wir von hier, weil wir den Sahel, weil wir diese Region nicht sich selbst überlassen dürfen.
Das war die Verteidigungsministerin Christine Lambrecht im Bundestag. Es geht also um etwas mehr Sicherheit für die Menschen dort durch die Bundeswehr, die ja immerhin schon 9 Jahre dort ist. Und da kommt unsere Korrespondentin für die Region ins Spiel, Dunja Sandaki. Die ist jetzt in der Leitung. Hallo Dunja.
Hallo, ich grüße dich.
Kannst du uns beschreiben, wie die Lage war, als die UN die Stabilisierungsmission für Mali beschlossen hat?
Also, dass wir sozusagen zurückgehen vor fast 10 Jahren. Also das Szenario war im Endeffekt so, dass 2012 der Norden Malis mehr oder weniger eingenommen wurde von einem Gemisch aus verschiedenen extremistischen Gruppen. Da gab es zum Beispiel die Stadt Timbuktu, die eingenommen wurde. Da gab es Islamisten, die Weltkulturerbe zerstört haben, die sozusagen eine Art Sittenpolizei eingeführt haben. Frauen mussten sich verschleiern, gesungen werden durfte nicht. Es gab martialische Strafen. Wer sozusagen der Idee oder den Regeln, die diese Gruppen sozusagen nach ihrem Islamverständnis aufgestellt haben, widerspricht. Da gab es zum Beispiel Peitschenhiebe. Und im Endeffekt war es so, dass damals Mali, die ehemalige Kolonialmacht Frankreich, zu Hilfe gerufen hat, die dann auch gekommen ist. Und infolgedessen ist sozusagen das gewachsen, was wir heute kennen als die UN-Stabilisierungsmission MINUSMA unter anderem, die dort ist zur Stabilisierung, plus noch andere Militärmissionen, die vor allen Dingen von den Franzosen angeführt wurden, um sozusagen Terroristen zu jagen und zu eliminieren.
Und seitdem sind Soldaten aus dutzenden Ländern dort. Ich habe gelesen, insgesamt ca. 13.000. 1000 davon, wie gesagt, von der Bundeswehr. Wie hat sich die Sicherheitslage seitdem entwickelt?
Ja, die Hoffnung vor allen Dingen der Malierinnen und Malier hat sich nicht erfüllt, denn die war ja eigentlich durch diese Militärmission, dass es weniger Terror gibt, dass es mehr Sicherheit gibt. Also wenn wir von Unsicherheit und Terror sprechen, betrifft das vor allen Dingen den Norden und mittlerweile auch das Zentrum des Landes. Das heißt, der Terror ist nicht weniger geworden, sondern im Gegenteil mehr. Er hat sich ausgebreitet und ist nicht nur im Mali ein Problem, sondern mittlerweile über Landesgrenzen hinaus in die Nachbarstaaten ist er sozusagen wie eine Art Virus hinübergekommen und viele der sogenannten Sahelstaaten, die Mali sozusagen angrenzen, haben jetzt ähnliche Probleme mit terroristischen Gruppen, die gerade in diesen Grenzgebieten agieren. Das heißt, weder Stabilität, wie gewünscht, noch Frieden haben diese Militärmissionen bisher gebracht. So sehen das vor allen Dingen viele sehr frustrierte Malierinnen und Malier.
Mhm. Wieso ist diese Region so schwer zu stabilisieren?
Ich denke, ein Punkt ist bestimmt das malische Staatsgebiet an sich. Also man muss sich vorstellen, das ist ein riesiges Gebiet, gerade der Norden. Das ist schwer zu kontrollieren, das ist bestimmt eine Wahrheit. Und die andere ist aber auch, dass der malische Staat in vielen dieser Regionen überhaupt nicht sichtbar ist. Also dass es dort nicht sichtbar ist in, sage ich jetzt mal, so standardstaatlichen Dienstleistungen. Da sprechen wir von Schulen, da sprechen wir von Krankenhäusern, da sprechen wir von Polizeistationen oder da sprechen wir auch einfach von einer Justiz, wo Menschen Vertrauen haben, dass die auch funktioniert. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Stress habe mit meinem Nachbar oder es ist irgendwas passiert, dass ich vor Gericht gehen kann und dass das sozusagen auch alles alles seinen gerechten Gang geht und dann natürlich Sicherheit. Und das sind all diese Dinge, die der malische Staat den Bürgerinnen und Bürgern vor allen Dingen in diesen Gegenden im Norden halt nicht geben kann. Das heißt, es gibt einen enormen Nährboden auch für terroristische, extremistische Gruppen, weil ja auch so viele junge Menschen in Mali, gerade junge Männer, keine Arbeit haben. Und dieser neue Nährboden hat halt dafür gesorgt, dass sich der Terror weiter ausbreitet und immer noch genauso tödlich ist wie vorher. Wir müssen uns erinnern, die UN-Stabilisierungsmission gilt als blutigste, tödlichste, gefährlichste Blauhelm-Mission weltweit.
Mhm. Welche Fehler hat die internationale Gemeinschaft gemacht? Hat die Mali unterschätzt?
Ich glaube, das sind so verschiedene Punkte. Also sicherlich ist eine Wahrheit, und das kennen wir eigentlich auch schon aus anderen Ländern, ne? Da haben wir ja die Bilder zum Beispiel aus Afghanistan auch im Kopf, dass einfach nur durch Militär, durch Waffen weder Frieden geschaffen noch Stabilität nachhaltig irgendwie geschaffen werden kann. Wobei Mali und Afghanistan nicht unbedingt vergleichbar sind, aber trotzdem im Endeffekt ist genau das Gleiche passiert. Es gab Tausende internationale Soldaten dort und das eigentliche Problem wurde sozusagen an der Wurzel nicht angepackt, nämlich der Nährboden, das heißt Jobs schaffen, ein Staat, der sichtbar ist, ein Staat, dem die Leute vertrauen, den sie kennen. Das alles ist nicht ausreichend passiert und natürlich ist das nicht nur in Anführungszeichen die Schuld der internationalen Gemeinschaft, die da aktiv ist in meinen Augen, sondern natürlich auch Schuld des malischen Staates, der es nicht geschafft hat, durch politische Reformen eben das Leben der Menschen so zu verbessern, dass eben die Alternative, sich beispielsweise terroristischen Gruppen anschließen, halt nicht so attraktiv ist. Und das sind so, ich glaube, die beiden großen Punkte, die grandios gescheitert sind.
Jetzt sind die Ansprüche an diese Mission ja mittlerweile extrem klein geworden. Es ist ja durchaus Realismus eingekehrt, hat man das Gefühl. Christine Lambrecht hat gesagt, man will ein kleines bisschen mehr Sicherheit schaffen für die Menschen in der Region. Kann die Bundeswehr zumindest das leisten?
Ich würde sagen, vor allen Dingen Stabilität. Sicherlich hat das die MINUSMA geschafft. Sicherheitsexperten, mit denen ich gesprochen habe, haben mir gesagt, wahrscheinlich sähe es noch schlechter aus in Mali, wenn es dieses Engagement, dieses große Militärengagement nicht gegeben hätte. Vor allen Dingen für eine Eindämmung mehr oder weniger des Terrors haben die Franzosen gesorgt, und zwar mit einem anderen Mandat. Und zwar die Franzosen sind im Antiterrorkampf da gewesen. Die ziehen ja jetzt auch ab bis zum Sommer. Aber sie haben tatsächlich Terroristen, wie sie immer gesagt haben, gejagt, ausfindig gemacht und auch getötet. Und natürlich haben die Deutschen ein ganz anderes Mandat. Du hast schon gesagt, da geht es um Aufklärung. Es ging jüngst auch noch um die Ausbildung von malischen Sicherheitskräften, was angesichts des Zustandes der malischen Armee offenbar nicht besonders gut geklappt hat. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen, also die Bilanz. Schlechter wäre es, wenn sie alle gar nicht da wären. Und ich glaube, deswegen haben wir von der Ministerin auch gehört, dass zumindest ein bisschen Stabilität. Aber ich glaube schon, dass man sich vor allen Dingen in Europa sozusagen eine gemeinsamere Strategie ausdenken muss, was man da machen will, und dann gemeinsam handeln. Weil bisher war das eher ein sehr starker Alleingang, mehr oder weniger der Franzosen, die ja jetzt im Streit mit dieser Militärjunta, die dort regiert, geendet ist. Und die Franzosen verlassen das Land. Und das wird eine empfindliche Lücke in die Sicherheitslage in Mali schlagen, meiner Meinung nach.
Es werden ja jetzt demnächst Kampfhubschrauber fehlen, auch ein großes Thema aus Sicht der Bundeswehr, weil die Bundeswehr nicht in der Lage ist, das kurzfristig zu ersetzen. Geht es überhaupt ohne die Franzosen?
Ja, das war immer die große Frage, weil genau das, was du angesprochen hast, also wenn man gesagt hat, die Franzosen sind die, die auch den anderen Partnern, die militärisch vor Ort sind, die unter die Arme greifen, wenn sie angegriffen werden. Wir erinnern uns, vor fast einem Jahr wurden ja deutsche Soldatinnen und Soldaten bei einer Terrorattacke in Mali auch verletzt. Und bisher war das eben so. Die Franzosen haben geholfen aus der Luft, die Franzosen haben Sicherung gemacht. Und es ist immer noch die große Frage, Was passiert, wenn diese Franzosen weggehen? Wer kommt in diese Lücke rein? Und inwieweit sozusagen funktionieren die anderen Missionen überhaupt ohne die Franzosen? Also wie groß ist der Aktionsradius? Und wenn der kleiner wird, was bringen sie dann überhaupt noch?
Also viele Fragezeichen. Eine Frage habe ich aber auch noch. Dunja, du hast es gerade eben schon angesprochen, die Militärjunta, die neue. Es hat kürzlich einen Putsch gegeben. Welches Spiel spielen die?
Das ist eine sehr gute Frage. Also es gab ja nicht nur einen Putsch, sondern zwei. Der erste 2020, der zweite 2021. Und damals haben die Putschisten gesagt, dass sie sozusagen die den damals mehr oder weniger verhassten Präsidenten Ibrahim Boubacar Keita abgesetzt haben zum Wohle des Landes. Unter anderem auch mit der Begründung, ja, der kriegt ja die Terrorgefahr im Land nicht in den Griff, wir müssen intervenieren. Jetzt haben wir 2 Jahre später und trotzdem hat diese Militärjunta es nicht geschafft, sozusagen das, was sie angekreidet hat, maßgeblich zu verändern. Nämlich auch zum Beispiel mal sich um die Korruption Gedanken zu machen, die auch ein riesiges Sicherheitsproblem ist, wenn zum Beispiel auf einmal Waffen fehlen und keiner weiß, warum. Ich denke, bei was die wollen, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, vor allen Dingen auch Macht. Denn es sind ja Spezialkräfte, das ist ja sozusagen das Ironische daran. Das sind Spezialkräfte des malischen Militärs, die unter anderem von internationalen Kräften auch noch ausgebildet worden sind. Und die, anstatt dort zu sein, wo es sozusagen heiß ist, wo sozusagen die Terroristen ganz aktiv sind, dass sie dort sind mit ihren Kameraden, sind sie in der Hauptstadt Bamako im Süden, fernab davon, und machen politische Ränkespiele, bei denen sie sich wahrscheinlich jetzt auch sogar verspielt haben, indem die Franzosen gehen, indem sie sich russische Söldnertruppen eingekauft haben oder einen Pakt mit ihnen geschlossen haben sollen, die jetzt für massive Menschenrechtsverletzungen angeprangert werden. Also das ist die große Frage, was möchte diese Militärjunta? Demokratische Wahlen erstmal nicht, die hat sie ja Anfang des Jahres verschoben. Und sozusagen das Ergebnis davon waren massive Sanktionen gegen Mali, worunter auch wieder Malierinnen und Malier bis jetzt massiv leiden.
Am Ende verliert immer die Bevölkerung. Vielen Dank, Dunja.
Sehr gerne.
Wir haben einen Altkanzler, ein sturer, alter, skurriler Mann, dem das eigene Konto wichtiger ist als das Ansehen Deutschlands.
Wir sollten damit aufhören, ihn als Elder Statesman, als Altkanzler wahrzunehmen.
Ich glaube, dass es an der höchsten Zeit ist, dass die Privilegien für einen unverbesserlichen Putin-Lobbyisten beendet werden.
Uiuiui, Berlin-Mitte ist aggro auf Gas, Gerd. Die Union poltert, die SPD poltert auch. Schämt sich gleichzeitig dabei auch ein bisschen. Aber es ist ja auch ein Ding, um es mal ganz wertfrei zu sagen. Ein ehemaliger Bundeskanzler, der richtig gut bezahlte Aufsichtsratsposten innehat. Und zwar bei den wichtigsten Staatsunternehmen eines Landes, mit dem man zumindest mal in einem Wirtschaftskrieg steht. Russland. Das ist die deutsche Realität. Kannst du bei den Verbündeten natürlich nicht erklären. So, jetzt kam aber heute dann doch die überraschende Meldung, Gerhard Schröder will seinen Aufsichtsratsposten niederlegen. Das hat der staatliche Ölkonzern Rosneft heute mitgeteilt. Reden wir drüber. Und in solchen Fällen, wenn es um die SPD geht und um ihren Altkanzler, dann mache ich das am liebsten mit Frank Kapellan aus dem Hauptstadtstudio. Grüß dich, Frank.
Ja, sorry.
Ja, macht ja nichts.
Nee. Ich dachte, ich wäre noch nicht dran.
Ja, mach ja nichts.
Ich habe jetzt den Text verloren.
Ja.
Ich hätte nämlich gerne zitiert aus
New York Times,
dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die haben eine persönliche Geschichte über Gerhard Schröder gemacht. Philipp, du hast mich wahrscheinlich schon angesprochen und ich bin hier nochmal aus dem Studio rausgerast.
Jetzt hast du meine schöne Anmoderation gar nicht mitgekriegt.
Ja. Ich habe noch den O-Ton gehört oder diese O-Ton-Collage. Die ja eindrucksvoll schildert, wie sehr Gerhard Schröder persona non grata geworden ist, eben nicht nur in der SPD. Ja, und jetzt suche ich immer noch nach diesem Artikel, aber lass uns einfach mal anfangen.
Okay, wenn du ihn findest, den Artikel, dann sag mir einfach Bescheid. Und wenn du ihn bis zum Ende des Gesprächs nicht gefunden hast, dann drücken wir einfach auf Pause, du suchst und dann hängen wir das einfach noch hinten
so
dran.
So machen wir das.
Meine erste
das.
Frage wäre tatsächlich gewesen, ich neige zu Anglizismen, ist mir gestern schon aufgefallen im Podcast und ich habe wieder einen Anglizismus. Too little, too late. Es kommt zu spät und reicht auch nicht, um den Schaden zu beseitigen. Jetzt diese angekündigte Niederlegung der Aufsichtsratsposten. Siehst du es auch so?
Ja, und ich habe auch so den Eindruck, dass es Gerhard Schröder jetzt gar nicht mal mehr so sehr darum geht, den Schaden zu begrenzen, sondern offenbar hat er Angst bekommen um sein Vermögen. Also so kann man sich das eigentlich nur erklären. Wir hatten eben gestern den Beschluss des EU-Parlamentes, ihn doch möglichst auf die Sanktionsliste zu stellen, sein Vermögen einzufrieren. Und nach allem, was man so hört von Gerhard Schröder, also dass ihm das Finanzielle so wichtig ist, er hätte es ja eigentlich gar nicht nötig, an diesen Einnahmen von Gazprom im Kontext von Nord Stream 2 oder eben Rosneft, seine Arbeit als Aufsichtsratschef für diesen russischen Öl.
Müsste eigentlich genug beisammen haben.
Ja, ne? Eben, das wollte ich sagen, genau. Ja. Aber offenbar ist das nicht so. Das sind immer so die Sachen, die man hört, aus Hannover auch hört, aus seinem persönlichen Umfeld. Und da hat er jetzt offenbar die Sorge gehabt, dass es ihm ans Geld, an sein Vermögen gehen könnte.
Ja, passt ja auch, dass er sich gerichtlich gegen die Streichung seiner Altkanzlerprivilegien durch den Haushaltsausschuss des Bundestags wehren will, hören wir. Klingt ja auch nicht nach innerer Einsicht, beziehungsweise es klingt immer noch nach dem New York Times Zitat. Mea culpa ist nicht so mein Ding. Eigentlich ein typischer Schröder, wenn es nicht so ernst wäre. Scheint immer noch zu gelten.
Ja, genau. Das war auch das, was mich heute Morgen ja zunächst oder heute Mittag beschäftigt hat, ne? Dass er angekündigt hat, gegen diesen Bundestagsbeschluss juristisch vorgehen zu wollen oder den zumindest von einem Verfassungsrechtler prüfen lassen zu lassen. Das stand für mich zunächst im Mittelpunkt und dann kam es völlig überraschend, die Nachricht, dass er seinen Vorsitzendenpost bei Rosneft im Aufsichtsrat, dass er den niederlegen will. Aber ich habe das allerdings auch so wahrgenommen, also ich fand, was die Haushälter des Bundestages da gemacht haben, war auch nicht wirklich ehrlich. Die haben versucht zu sagen, zu argumentieren, naja, du brauchst dein Büro ja gar nicht, deine 7 Mitarbeiter und deswegen können wir das jetzt streichen. Aber dahinter steckt natürlich seine politische Nähe zu Wladimir Putin, zu einem mutmaßlichen Kriegsverbrecher, seine politischen Ansichten. Aber offenbar hatte man Angst im Haushaltsausschuss, dass eben das nicht justiziabel oder dass das eben doch anfechtbar sein würde, wenn man sagt, einen Altkanzler bremsen wir jetzt aus, entziehen ihm seine Privilegien, weil er die und die Meinung hat. Und das war dann meiner Ansicht nach aber nicht wirklich ehrlich vom Haushaltsausschuss dann zu argumentieren, du brauchst dein Büro ja gar nicht.
Spannend ist ja jetzt auch, was mit den anderen Aufsichtsratsposten passiert. Er soll ja eigentlich auch noch den Aufsichtsratsposten bei Gazprom antreten.
Ja, ne? Das wäre natürlich noch der Knaller, wenn er dann sagt, der Stichtag ist wohl der 30. Juni, wenn er sagt, ja, den einen lege ich nieder, aber da mache ich weiter. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass das noch kommen würde.
Ja. Jetzt haben ja lange viele in der SPD bezüglich Russland ja zumindest mal ähnlich gedacht wie Schröder, auch wenn sie sich jetzt nicht die Taschen voll gemacht haben in Russland. Ist längst nicht mehr so. Wir haben gerade ja auch Saskia Esken gehört in dieser O-Ton-Collage, die mitgepoltert hat. Gibt es trotzdem noch jemanden bei den Sozialdemokraten oder sonst irgendwo, der zu ihm hält?
Ich kenne da niemanden. Und da haben sich ja auch alle öffentlich von ihm losgesagt. Lars Klingbeil, der SPD-Vorsitzende, der war ja ein enger Vertrauter immer. Der hat Gerhard Schröder auch einen Großteil seiner Karriere ja zu verdanken. Aber der hat sich nun auch lange schon vor langer Zeit von ihm losgesagt. Und ich habe jetzt diesen Artikel gefunden. Das war ein Artikel im Redaktionsnetzwerk Deutschland. Und die haben in Hannover enge Vertraute von Gerhard Schröder einvernommen und haben sich dann gefragt, ja, was ist denn eigentlich mit dem los? Also da war die Rede einer Veränderung des Persönlichkeitsbildes. Man kann sich nicht mehr erklären, also man käme nicht mehr so richtig an ihn ran. Da hat sich niemand namentlich zitieren lassen, aber es wurde so geschildert, enge Freunde von Gerhard Schröder, die sagten dann, ja, erhöht sich das auch noch an, diese Kritik. Wir diskutieren dann auch über Putin, über diesen Krieg. Aber ja, dann tätschelt er beim Abschied seinem Gesprächspartner den Rücken und sagt dann, naja, ist halt so, ich habe da eine andere Ansicht. Und das fand ich schon sehr bezeichnend. Da sagt zum Beispiel einer, der Gerd braucht eigentlich Hilfe, aber er nimmt sich nicht an. Er hat sich verrannt, aber er bleibt starrsinnig und meint, er muss das jetzt alles alleine durchstehen. Das gibt Anlass auch zu Spekulationen über seinen Gesundheitszustand beispielsweise. Da wird immer wieder drüber gemutmaßt, wie gut geht es dem 78-Jährigen eigentlich. Da wird auch der Alkoholkonsum ins Spiel gebracht. Der wurde ja auch offensiv thematisiert in diesem Interview der New York Times, wo man gesagt hat, oder die Autorin ihm erzählt hat, wir haben uns mittags getroffen und da ist reichlich Wein geflossen. Und da fragen sich dann viele, ja, darf man eigentlich einen Altkanzler unter großem Alkoholgenuss noch interviewen oder muss man den vor sich selber schützen? Also das sind alles so Dinge, die hier jetzt auch in Berlin immer wieder thematisiert werden.
Das ist dann die tragische Komponente dieser ganzen Geschichte. In der Tat. Jetzt ist das natürlich für die SPD eine unglaublich schwierige Situation. Der Altkanzler, der sich ja auch unbestreitbar große Verdienste um das Land erworben hat. Ich sage nur Nein zum Irakkrieg beispielsweise. Erkennst du eine klare Linie? Kann es die überhaupt geben für die SPD im Umgang mit Gerhard Schröder?
Ja, die klare Linie ist ja eigentlich, dass er aus der Partei rausfliegen soll. Dieses Verfahren wird jetzt von etlichen Bezirksverbänden angestrengt. Es kommt nicht von der Parteiführung. Da gab es dann immer nur den Aufruf, er möge doch bitte seine Ämter niederlegen, immer wieder. Aber du hast ja Saskia Esken auch eingespielt, die dann ja auch sich maximal distanziert hat von Gerhard Schröder. Das hat sie, glaube ich, ja auch bei uns im Programm getan. Das war ja auch ein Interview, wo sie dann eben gesagt hat, zum ersten Mal, wir dürfen ihn eigentlich nicht mehr als Elder Statesman ansprechen und in die Öffentlichkeit bringen. Also das ist meiner Ansicht schon der absolute Bruch mit dem Sozialdemokraten Gerhard Schröder.
Und Olaf Scholz, der amtierende Kanzler, der ja zumindest sich dagegen gewehrt hat, ist vielleicht zu viel, aber davon abgeraten hat, ihn jetzt auf die Sanktionsliste zu setzen, so wie es das EU-Parlament.
Ja, das hat mich auch stutzig gemacht, als ich das gestern, er war ja in Den Haag, Olaf Scholz, als ich das da von dort gehört habe, als er danach gefragt wurde, dass er da gesagt hatte, ja, ihm die Privilegien, das Bundestagsbüro und das Personal zu entziehen, das ist gut, aber ihn auf die Sanktionsliste zu stellen, das geht zu weit. So habe ich Olaf Scholz verstanden. Da habe ich mich dann gefragt mittlerweile, aber da kann ich dir jetzt auch nicht wirklich Neues zu sagen, ob es da vielleicht doch nochmal einen Kontakt gegeben hatte, ob Olaf Scholz möglicherweise dann wusste gestern Abend, dass Schröder sich bei Rosneft überraschend zurückziehen würde, dass er versucht hat, ihm da doch noch eine Brücke zu bauen. Durch diese distanzierende Einschätzung gestern Abend, da kann man nur spekulieren, aber denkbar ist es natürlich. Wobei Scholz in den letzten Wochen immer wieder betont hatte, nein, er hat keinen Draht mehr, er sucht den auch nicht mehr, er redet nicht mehr mit Gerhard Schröder, man kommt an diesen Mann nicht mehr ran.
Frank, jetzt wo wir hier sowieso ein bisschen Werkstattgespräch hatten gerade am Anfang, kann ich ja eigentlich auch verraten, dass wir uns vor diesem Gespräch ein bisschen uneinig waren, was wir machen. Wir waren uns eigentlich nur einig, wir wollen über die SPD sprechen. Ich habe gesagt, wir müssen über Gerhard Schröder sprechen, was wir jetzt ja auch gerade gemacht haben. Und du hast gesagt, ja, schön und gut, aber wir müssen auch noch eine andere Geschichte im Blick haben, und zwar die der Verteidigungsministerin.
Ja, und die bringt ja Olaf Scholz auch in arge Schwierigkeiten. Also es ist in der Tat ein hektischer Tag heute, viele Neuigkeiten. Dann kam die Geschichte mit Schröder und heute Morgen dieses Interview von Christine Lambrecht, der Verteidigungsministerin, die ja wirklich unter Druck steht, die medial dann zunächst, da haben viele gesagt, das ist eine Kampagne der Bild-Zeitung, von der Bild-Zeitung, durch den Kakao gezogen wurde, sag ich mal salopp. Dann gab es aber auch diesen Totalverriss im Spiegel. Ministerin, die mit ihrem Amt fremdelt, die faul ist, die keinen Bock auf Verteidigungsministerien hat. Und in Zeiten des Krieges können wir das nicht gebrauchen. Ja, und dann gibt sie, Christine Lambrecht, T-Online ein Interview und sagt genau das, was hier die Spatzen zwar von den Dächern pfeifen, dass ja Nancy Faeser, die Innenministerin aus Hessen, wie Christine Lambrecht eben aus Hessen, aus dem gleichen Landesverband der SPD, dass die doch Ministerpräsidentin im kommenden Jahr in Hessen werden möchte, Volker Bouffier beerben möchte. Und Christine Lambrecht war immer nachgesagt worden, das hat sie auch selber gesagt, sie war eigentlich davon ausgegangen, Innenministerin zu werden. Und ihr wurde nachgesagt, sich doch durchaus Hoffnungen zu machen, wenn Nancy Faeser weggeht und das Innenressort frei wird, dass sie dann nachfolgen könnte. Und da frage ich mich, warum erzählt sie, die so unter Beobachtung und Beschuss steht im Moment, warum macht sie diese Personalspekulationen publik oder bestätigt die ja gewissermaßen?
Sie heißt quasi. Plaudert sie aus, ja.
Und meiner Ansicht nach kann das ja auch nicht im Interesse von Olaf Scholz sein. Der hat hier zwei Ministerinnen, die lame ducks sind, so kann man das sehen. Die eine ist ja schon halb dann im Wahlkampf, will nach Hessen Volker Bouffier beerben dort. Und das war ja sicherlich auch das Kalkül von Olaf Scholz, sie ins Innenministerium zu holen, dass sie sich auf diesem Ministerposten noch zusätzlich würde profilieren können, um dann nach Hessen zu gehen. Aber er kann jetzt eigentlich auch nicht mehr, und Christine Lambrecht müsste das doch eigentlich auch klar sein, er kann jetzt nicht mehr, wenn sie sich da quasi so selbst ins Gespräch bringt, obwohl sie gesagt hat, ich bleibe natürlich Verteidigungsministerin, so wie Olaf Scholz das bis zum Ende der Legislaturperiode für mich vorgesehen hat, aber das nimmt ihr nicht wirklich jemand ab. Aber andererseits kann jetzt Olaf Scholz dem auch nicht nachgeben und sie dann wirklich noch auf den Posten der Innenministerin setzen. Also,
zumal das ja auch ein grobes Foulspiel gegenüber Nancy Faeser ist.
Das auch, ja. Natürlich. Ja. Also ich glaube, da müssen einige Leute richtig toben heute, dass sie diese Äußerung macht. Also mir persönlich ist das nicht verständlich, warum sie da ein weiteres Eigentor schießt. Und das war natürlich auch hier Thema in der Regierungspressekonferenz. Da wollte man sich natürlich dazu, zu dieser Interview-Äußerung, die ja parteipolitischer Natur gewesen sei, nicht wirklich äußern. Aber das ist ein Thema in Berlin. Und das schwächt Christine Lambrecht und auch den Kanzler noch einmal mehr.
Vielleicht hat Christine Lambrecht ja irgendeine gute Beziehung zu Gerd Schröder, dass sie ihm gesagt hat, mach mal was Krasses und leg deinen Aufsichtsratposten nieder, dann geht mein Interview vielleicht unter.
Ja, das ist auch eine interessante Überlegung.
Frank, danke dir.
Ja, ich danke dir.
So, dann sage ich jetzt nochmal sorry fürs Rumgekarlauere am Ende, aber hey, ist Freitag, gleich 5. Wochenende. Ich hoffe, Sie sind nicht zu streng mit uns. Wenn doch, bitte hierhin schreiben, dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Philipp May, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.